Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Einen guten Sonntagabend Ihnen allen. Staatstrauer in Russland. 137 Menschen sind in der Horrornacht von Moskau gestorben, als vorgestern ein Terrorkommando einen Konzertsaal dort überfiel. Die Zahl der Opfer steigt immer noch und jeden Tag. Der Anschlag ist aber längst auch ein Politikum geworden. Immer neue Spekulationen, Verdächtigungen und Fährten. Mit schlichter kriminalistischer Ermittlungsarbeit hat das immer weniger zu tun. Und auch die Erfahrung zeigt, die Folgen nach solchen Terroranschlägen sind in Russland immer weitreichend. Sebastian Ehm berichtet.
Der Kreml veröffentlicht am Nachmittag Bilder eines stilltrauernden Präsidenten. Wladimir Putin zündet Kerzen an in der Kirche seiner Residenz Nova Agarjowa. Der Ort des Anschlags, die Krokus Hall, ist nur 20 Minuten entfernt. Doch dorthin, wo heute Hunderte der Opfer gedenken, kommt der Präsident nicht. Die Trauer hier ist groß. Der Kummer ist allgegenwärtig. Wie war das möglich? Das sind einfach keine Menschen. Eine furchtbare Tragödie für uns alle. Es gibt keine Worte. Das sind Unmenschen. Das kann doch nicht sein. Es muss sehr hart bestraft werden. In Moskau fordern Politiker aus Putin-treuen Parteien heute die Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroristen. Der Kreml scheint die Diskussion gezielt weglenken zu wollen von der Spur, die zum sogenannten Islamischen Staat führt. Nach Bekennerschreiben gestern veröffentlicht die Terrorgruppe heute ein Video und reklamiert die Tat nochmal für sich. Doch die Deutung des Kreml ist eine andere. Schon gestern präsentierte das Staatsfernsehen Aufnahmen von Festgenommenen. Die Spur des Anschlags führe in die Ukraine, so der Kreml. Dem widerspricht der ukrainische Präsident in der Nacht deutlich. Was gestern in Moskau passiert ist, es ist offensichtlich, dass Putin und andere Drecksäcke nur versuchen, einen anderen Schuldigen zu finden. Ihre Methoden sind immer die gleichen. Wladimir Putin tat lange so, als hätte er den Kampf gegen den islamistischen Terror gewonnen, als sei die Gefahr nicht mehr existent. Jetzt einzugestehen, dass er sich geirrt hat, wäre eine herbe Niederlage für ihn und seine Sicherheitskräfte. Die Sicherheitskräfte darf man überhaupt nicht kritisieren, denn sie sind die Stütze des Regimes von Wladimir Putin. Die Festgenommenen wurden am Abend in Moskau wie Trophäen präsentiert. Doch womöglich werden Russland und die Welt nie die ganze Wahrheit erfahren über die, die am 22. März in der Krokus Hall ein Blutbad anrichteten.
Die Menschen in der Ukraine mussten auch vergangene Nacht wieder heftige russische Luftangriffe ertragen. Umgekehrt meldet die Ukraine, sie habe unter anderem zwei Landungsboote der russischen Schwarzmeerflotte zerstört. Henna Hebestreit ist für uns in Kiew. Guten Abend, Henna. Eskaliert der Krieg nach dem Anschlag in Moskau jetzt besonders?
Na, guten Abend, Christian. Das glaube ich nicht, auch wenn die Gefahr besteht und das die große Angst vieler Menschen ist, mit denen wir hier in Kiew gesprochen haben. Warum ich das nicht glaube, erinnern wir uns, schon lange vor den Anschlägen von Freitagabend in Moskau hat Russland die Ukraine mit massiven Raketenschlägen überzogen. Das war am Donnerstagmorgen, das war am Freitagmorgen, das war sehr schlimm. Gemessen daran ist das, was wir seitdem erlebt haben, in meiner Meinung nach keine solche Eskalation, von der du sprichst. Und auch die Ukraine hat Russland und hat die Krim, die von Russland annektierte Krim und russische Einrichtungen dort immer wieder attackiert.
Und was ist dran an dieser Fährte, die der Kreml legt, von den mutmaßlichen Attentätern Richtung Ukraine? Oder anders gefragt, ist eine Zusammenarbeit der Ukraine mit dem sogenannten Islamischen Staat denkbar?
Das sind natürlich aus russischer Sicht ganz interessante Gedanken, diese Spur in diese Richtung zu legen, um vielleicht von eigenen Problemen abzulenken, die Russland in Verbindung mit diesen Anschlägen, im Zusammenhang mit diesen Anschlägen haben könnte. Das Prinzip der Feind meines Feindes ist mein Freund, dürfte der Ukraine ganz böse auf die Füße fallen, wenn jemals herauskommt, dass man irgendetwas mit diesen Anschlägen zu tun hat. Das würden die westlichen Verbündeten sicherlich nicht tolerieren. Und so ist man hier vehement dabei, jegliche Verbindung in die Anschläge von Freitagabend zurückzuweisen. Man ist sich aber trotzdem der Gefahr bewusst, dass Russland die Verantwortung trotzdem Kiew in die Schuhe schieben wird und dass der Krieg, von dem man ja mittlerweile auch in Russland ganz offen spricht, deutlich eskaliert wird.
Vielen Dank für diese Hintergründe. Live aus Kiew, Henna Hebestreit war das. Vielen Dank, Henna. Der einzige effiziente und effektive Weg, um schwere Güter nach Gaza zu bekommen, ist die Straße, hat der UNO-Generalsekretär heute gesagt. Zunehmend verzweifelt angesichts von Hunger und Krankheiten und Leid der Menschen in Gaza. Und angesichts der immer noch viel zu schleppenden Unterstützung auf dem Landweg. Die Hilfe aus der Luft, die auch die Bundeswehr aktuell nach Gaza bringt, ist deshalb nicht weniger nötig. Sie zeigt aber zugleich die Hilflosigkeit der internationalen Gemeinschaft. Christiane Hübscher und ihre Crew waren als erstes Fernsehteam mit der Luftwaffe unterwegs über Gaza.
Es wird ihr 7. Flug nach Gaza, aber von Routine kann keine Rede sein. Jedes Mal schwingt Gefahr mit, auch wenn das militärische Briefing nüchtern daherkommt. Von Süden fliegen wir heute in den nördlichen Teil Gazas. Das Wetter ist okay, ganz gute Bedingungen. Wir sind die Nummer 5 in der Staffel hinter den Ägyptern, vor Singapur. Luftwaffenpilot Stefan, seinen Nachnamen möchte er wie alle hier nicht nennen, ist der Herr über den Jump-Knopf. Er wird später das Signal für das Abwerfen der Hilfsgüter geben. Das Flugzeug ist mit einer Selbstschutzanlage versehen gegen feindlichen Beschuss vom Boden.
Sollte so eine Rakete abgefeuert werden, kriegen wir die über ein System angezeigt und können die durch sogenannte Flares, das sind so heiß verbrennte Fackeln, die wir ausstoßen können, ablenken. Also gab auch bis heute von keiner Besatzung Berichte darüber, dass auf Flugzeuge geschossen wurde.
Es ist ein Novum für die deutsche Luftwaffe. Mit 2 Maschinen vom Typ Herkules beteiligt sie sich an der Luftbrücke für Gaza. Gestartet wird von einer Airbase der Jordanier. Auch Ägypten, Singapur und die USA sind dabei. Die Holzpaletten mit den Hilfsgütern werden von den Franzosen gepackt, darin Mehl, Reis, Medikamente. Über eine Tonne schwer ist jede Palette, das macht sie auch zur fliegenden Gefahr. Bilder aus dieser Woche in Gaza zeigen, zu welchen Menschenansammlungen es kommt, sobald Hilfe aus der Luft eintrifft. Schon 5 Palästinenser wurden von Paletten erschlagen.
Natürlich hat man Angst, dass man am Boden jemanden treffen könnte, aber dafür bereiten wir uns vor und dafür haben wir sehr viele Sicherheitssperren eingebaut, um in letzter Instanz auch einfach zu sagen, wir droppen jetzt nicht, weil einfach Leib und Leben am Boden in Gefahr ist.
Nach einer Stunde Flug der Moment, in dem 4 Tonnen Nahrungsmittel aus dem Flugzeug rutschen, um dann an Fallschirmen möglichst zielgenau am Strand im Norden von Gaza zu landen. Hier aus rund 1000 Meter Höhe sind Rauchschwaden zu erkennen, Zeichen einer israelischen Operation in Gaza. Und beim Blick aus dem Cockpit heraus stellen sich Fragen, wie wirksam, wie sinnvoll kann diese Mission eigentlich sein?
Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich sagen, Grenze geht auf und die Lastwagen fahren rein. Na, wir gehen nach Hause. Kann ich nicht. Unser Beitrag, den wir leisten können, ist das hier. Dazu sind wir ausgebildet und auch wenn es nur die Tropfen auf den heißen Stein sind, hoffe ich einfach, dass es ein bisschen dazu beiträgt, das Leid zu lindern.
Ein Ende der Mission ist nicht definiert. Die Luftwaffe will nach Gaza fliegen, so lange wie nötig.
Deinen ersten Überblick über das weitere Weltgeschehen hast du jetzt, Hanna, und du bleibst erstmal aber noch beim Thema.
Ja, denn die israelische Armee hat heute nach eigenen Angaben einen neuen Militäreinsatz in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gestartet. Der palästinensische Rote Halbmond meldete, dass dabei auch 2 Krankenhäuser in der Stadt abgeriegelt wurden. Es sei zu heftigem Beschuss gekommen. Laut dem israelischen Militär wurde in Khan Yunis Infrastruktur der Hamas angegriffen, aus der Luft, aber auch durch Bodentruppen. Nach dem Terroranschlag nahe Moskau hat Innenministerin Faeser die Terrorgefahr auch in Deutschland als akut bezeichnet. Von dem mutmaßlichen verantwortlichen IS-Ableger gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus, sagte Faeser der Süddeutschen Zeitung. Erst am Dienstag hatte die Bundesanwaltschaft in Thüringen 2 mutmaßliche Anhänger des IS-Ablegers festnehmen lassen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Anschlag am schwedischen Parlament geplant zu haben. Bei den Präsidentschaftswahlen in der Slowakei hat der pro-westliche ehemalige Außenminister Korczok überraschend die erste Wahlrunde gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. Korczok erreichte 42,5% der Stimmen. Der zum Regierungslager gehörende Parlamentspräsident Pellegrini bekam 37%. Pellegrini ist ein Verbündeter des russlandfreundlichen Ministerpräsidenten Fico. Am 6. April treten die beiden Kandidaten nun zu einer Stichwahl gegeneinander an. Im Senegal haben die Menschen über ein neues Staatsoberhaupt abgestimmt, nach wochenlangen Unruhen im Land. Vor den Wahllokalen bildeten sich teilweise lange Schlangen. Als Favoriten gelten der Regierungskandidat Barr und der Oppositionsvertreter Fay. Ursprünglich war der Urnengang für den 25. Februar angesetzt. Doch der scheidende Präsident Sall hatte die Abstimmung wegen angeblicher Unstimmigkeiten in den Wahllisten verschoben. Das führte zu massiven Protesten. Erste vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht erwartet.
Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Man muss nicht Konfuzius sein, um die Wahrheit in dem Spruch zu erkennen. Gilt auch für das, was jetzt genau 4 Jahre her ist und an das viele am liebsten nicht mehr erinnert werden wollen. Für andere ist das Erlebte dagegen immer noch sehr präsent. Man kann sich's heute kaum noch vorstellen. Der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Das hieß, plötzlich waren die Innenstädte leer. Schulen, Kitas, Restaurants, Friseure, alles dicht. Ab sofort dürfen sich nur noch 2 Personen treffen, wenn sie nicht in einem Haushalt leben, auch draußen. Es ist die Zeit, in der das Klima rauer wird, in der Risse entstehen in der Gesellschaft, die es bis heute gibt. In der sich alle wiederholt korrigieren müssen, die Wissenschaft, die Politik, auch wir in den Medien. Was haben wir gelernt? Was müssten wir lernen? Heike Slanski zeigt, wie es um die politische Aufarbeitung steht.
Es war eine düstere Zeit. Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, noch nie dagewesene Grundrechtseingriffe, um die Bevölkerung vor einem tödlichen neuen Virus zu schützen. Gleich zu Beginn der Pandemie der verantwortliche Gesundheitsminister mit einer merkwürdigen Prophezeiung.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Aus Monaten werden Jahre. Politik und Medien starren auf die Inzidenzen. Erst 35, dann 50, irgendwann über 1000. Die Stunde der Exekutive, Bund-Länder-Konferenzen, die Parlamente außen vor. Jetzt fordert die FDP eine Enquete-Kommission zwecks Aufarbeitung. SPD und Grüne sind dagegen.
Ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit für Theorie, sondern jetzt ist für die Zeit von Praxis. Wir sind mittendrin in der Legislatur, wo zu Recht von Regierungshandeln erwartet wird, dass wir nun Dinge, die nicht gut gelaufen sind, ändern und in Gesetze packen, die uns zukünftig besser vorbereitet lassen.
Es fand Stigmatisierung statt. Das war nicht richtig, denn Menschen zu stigmatisieren, egal ob man der gleiche Meinung ist oder anderer Meinung ist, geht gar nicht. Und hier müssen wir natürlich auch schauen, ob die Maßnahmen, die da getroffen worden sind, wirklich so gut waren.
Der Instrumentenkasten wuchs im Laufe der Pandemie. Masken, Tests, 2G, 3G, Hygienekonzepte und das Impfen. Alles zum Schutz der vulnerablen Gruppe. Wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt.
Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, meine Damen und Herren.
Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters geimpft, genesen oder gestorben sein.
Angstszenarien. 2 Jahre nach Beginn der Pandemie stimmt die Ampel über eine Impfpflicht ab, als bereits rund 80% mehrfach geimpft sind und scheitert.
Bei dem Impfen ist der Fehler passiert, dass zu große Hoffnungen geweckt wurden, nämlich dass der Impfstoff die Pandemie beenden würde. Zum Zeitpunkt der Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag war es bereits bekannt aus Israel, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung sehr gut und auch sehr lang andauernd ist, während der Schutz vor Ansteckung nur kurz und vorübergehend ist.
Zweifel wachsen in der Bevölkerung. Alpha, Beta, Delta, Omikron, das Virus mutiert, eine Welle folgt der anderen. Aufgebrachte Bürger, Corona-Leugner, Impfskeptiker, sogenannte Spaziergänger, stigmatisiert von Verantwortlichen.
Meine Damen und Herren, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren.
Ich denke, dass wir durch die Corona-Pandemie eine erhebliche Spaltung in unserer Gesellschaft erfahren haben und dass die bis heute fortdauerte. Und es geht nicht darum, eine Entschuldigung zu verlangen, weil man im Nachhinein doch Recht haben möchte oder weil man nachtreten möchte oder ähnliches, sondern es geht darum, ein Signal an diese Teile der Bevölkerung zu senden, ein Signal des Verständnisses und des Aufeinanderzugehens.
3 Jahre Pandemie, keine politische Aufarbeitung. Corona hat tiefe Wunden hinterlassen, die bis heute nicht verheilt sind.
Ja, wir könnten heute Stunden reden über das Thema und immer noch nicht alle Facetten besprochen haben. Kontaktbeschränkung, Inzidenz, Wellenbrecher, Boosterimpfung, Rettungsschirm. Alles Schlagworte aus einer düsteren Zeit, die gar nicht lange her ist, irgendwie ganz weit weg scheint und gleichzeitig wiederkommen könnte. Es wird auch eine nächste Pandemie geben, da sind sich alle Experten einig. Viel Einigkeit auch, wenn es um die geht, die durch das Virus vergleichsweise wenig gefährdet waren, aber eine Hauptlast tragen mussten bei dessen Bekämpfung und bis heute häufig leiden. Kinder und Jugendliche. Lana Ullmann.
Maximilian ist 20 Jahre jung, studiert Politik und Verwaltung im dritten Semester in Potsdam. Umarmen, lachen, es gibt wieder ein soziales Miteinander auf dem Campus. Die letzten Corona-Maßnahmen fielen am 8. April 2023, also vor fast einem Jahr. Eine ganz neue Zeit hat für ihn und seine Kommilitoninnen Kati und Martina begonnen.
Das ist schon aufregend. Also ich glaube, wenn man in der Schule dieses Up and Down miterlebt hat, dann ist es jetzt, glaube ich, schon auch mit einer Konstante irgendwie auch verbunden. Und man hat endlich mal wieder regelmäßig Kontakte mit irgendwelchen Leuten. Und ich finde, das schon gibt mir schon ziemlich viel.
Maximilians komplette Oberstufe fiel auf die Pandemiezeit. An seiner Schule in Neumünster, Schleswig-Holstein, war er bis zum Abitur Schülersprecher. Er zeigte großes soziales Engagement, doch auch ihm setzten Lockdown und Schulschließungen zu. Ein enormer psychischer Druck lastete auf allen Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit. Maximilian suchte sich Hilfe.
Ich war dann auch in Therapie die gesamte Covid-Pandemie über, was total wichtig für mich war, ein totaler Essential, um da durchzukommen. Auch das Stigma zu brechen, zu sagen, ich mach das einfach. Und auf einmal, es war so, hä, was ist denn dein Problem? Aber das, ich muss ja nicht, wenn ich mir den Arm breche, gehe ich ja auch zum Arzt und warte nicht, bis er abfällt.
So wie es Maximilian ging, klagten ein Großteil der Jugendlichen über eine geminderte Lebensqualität, also über mangelndes Wohlbefinden. Diese Ergebnisse stammen von 5 groß angelegten Befragungen in 3 Jahren unter der Leitung von Anne Kamann. Im April wird die 6. Befragung veröffentlicht, erzählt sie, erste Tendenzen zeigen.
Wir sehen, dass jetzt immer noch rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen psychisch belastet sind und Auffälligkeiten zeigen, wie Verhaltensauffälligkeiten oder auch Ängste. Also das ist eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, um die wir uns auf jeden Fall auch weiterhin Sorgen machen müssen und die Unterstützung brauchen, damit diese psychischen Belastungen nicht zu psychischen Erkrankungen werden.
Hinzu kam der Druck durchs Aufholen müssen in den Schulen. Dabei wäre Luft holen für die Resilienz der Kinder viel besser gewesen, sagt die vierfache Mutter und Elternvertreterin Claudia Pick.
Es ist einfach wichtig, dass das soziale Miteinander, das Spaß haben miteinander, das Freude empfinden wieder mehr Einzug hat oder Einzug hat, damit da auch sozusagen die Kinder gestärkt werden, Optimismus entwickeln und doch Lust haben, in die Zukunft zu blicken.
Maximilian und seine Freunde atmen langsam wieder auf. Doch sie wundern sich, dass Politik und Gesellschaft noch immer nicht begreifen, dass jetzt in ihre Zukunft investiert werden muss.
Wenn ständig gesagt wird von der Bundesregierung, wir haben kein Geld, wir können keine Investitionen tätigen, dann muss man sich schon fragen, wie werden eigentlich die Prioritäten in diesem Land gesetzt? Und die Prioritäten werden offensichtlich nicht bei der Bildung gesetzt und nicht bei der Bildung von jungen Menschen, die in den nächsten Jahrzehnten dieses Land tragen sollen und die dieses Land voranbringen sollen.
Maximilian ist ein politischer Mensch geworden, engagiert sich bei den Jusos und in der Fachschaft an der Uni. Die Corona-Zeit hat ihn und eine ganze Generation geprägt.
Armin Laschet war zur Zeit des ersten Lockdowns Ministerpräsident des größten Bundeslandes, NRW. Er war später auch Kanzlerkandidat der Union und ist jetzt live bei uns. Herr Laschet, guten Abend.
Guten Abend, Herr Sievers.
Corona ist eine Zäsur. Das haben Sie im Sommer 2021 schon gesagt. Und weiter erst rückblickend werden wir das ganze Ausmaß dieser Zäsur einmal wirklich ermessen können. Jetzt 3 Jahre später, Herr Laschet, also rückblickend, was ist die gravierendste Folge der Zäsur?
Ich glaube, es war eine Zäsur. Es muss uns heute nachdenklich machen, wie wir in der Krise agiert haben. Aber eine Folge ist geblieben. Das sind die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Das haben wir gerade auch in Ihrem Bericht gehört. Und das ist die Spaltung der Gesellschaft. Denn die Frage ist, wie haben wir damals diskutiert? Wie sind wir mit anderen Meinungen umgegangen? Das ist bis heute fortgesetzt immer noch ein Feuer für Populisten, gegen den Staat Stimmung zu machen. Und ich glaube, hier müssen wir selbstkritisch sagen, wir hätten facettenreicher die wissenschaftliche Expertise nutzen müssen. Wir hätten unterschiedliche Meinungen anders anhören müssen. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen mit einem Expertenrat versucht, aber insgesamt war die Debatte sehr moralisiert. Entweder du bist für die eine Maßnahme oder du bist ein Corona-Leugner. Es gab aber eine Menge dazwischen. Und dieses Dazwischen, das müssen wir wieder lernen. Nicht schwarz-weiß, sondern wissen, dass das Leben manchmal auch Grautöne hat.
Herr Laschet, jetzt haben wir gerade im Film eine Rechtsphilosophin gehört, die sagte, was fehlt, ist ein Signal an die, ein Signal heute, jetzt aktuell, an die, die sich ausgegrenzt fühlten. Wann kommt denn dieses Signal? Und kommt es überhaupt?
Also ich würde mir beispielsweise wünschen, dass wir im Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission einrichten. Enquete-Kommissionen werden besetzt mit Experten. Sie arbeiten sehr oft parteiübergreifend. Sie arbeiten nicht an aktuellen Themen, sondern an grundsätzlichen Themen. Und das grundsätzliche Thema ist, wie werden wir mit einer künftigen Pandemie umgehen? Ich habe jetzt vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach gehört, er sagt, nein, das hilft alles nur Rechtspopulisten. Ich sehe das komplett anders. Wenn wir es nicht machen, hilft es Verschwörungstheoretikern, hilft es Rechtspopulisten. Wir müssen alles offenlegen. In diesen Tagen sind ja die RKI-Protokolle öffentlich geworden. Und da sieht man, wie differenziert eigentlich beim RKI damals diskutiert wurde und wie wenig von dieser Meinungsvielfalt dann am Ende in die konkrete Politik eingemündet ist. Das muss man zugestehen.
Ja, Herr Laschet, man sieht in diesen Protokollen allerdings
auch, die Demokraten machen es besser.
Man sieht in diesen Protokollen allerdings auch, dass es durchaus Unterschiede gab zwischen den Diskussionen intern im RKI und dem, was dann in der Öffentlichkeit gesagt wurde. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Robert-Koch-Institut, das ja eine faktische Basis liefern soll, aber gleichzeitig natürlich von der Politik abhängig ist, vom Bundesgesundheitsminister abhängig ist, dass das eine gute Idee ist oder müsste das unabhängiger werden?
Es muss auf jeden Fall unabhängiger sein und es hätte damals auch seine internen Debatten durchaus aussprechen müssen. Das hätte vielleicht zur Beruhigung beigetragen. Ich erinnere mich, wie mit Virologen wie Schmidt, Chanasit oder Hendrik Streeck umgegangen worden ist. Es gab nur eine einzige Meinung, die wurde damals als die einzig richtige Meinung angesehen. Und heute sagen viele von denen, ja, aber mit den Kindern und Jugendlichen, das wäre nicht nötig gewesen. Mit den Kitas wäre nicht nötig gewesen. In diesem Bericht des RKI sagt man, FFP2-Masken sind ein Arbeitsschutz, aber eigentlich kein Schutz in der Pandemie. Das sind alles Dinge, die haben wir damals anders diskutiert. Und ich glaube, dass für die Zukunft eine größere Unabhängigkeit richtig ist, weniger politischer Einfluss und mehr wissenschaftliche Vielfalt.
Ihr damaliger Ministerpräsidentenkollege aus Bayern, der war immer das selbsternannte Team Vorsicht. Er sprach, wir haben es gerade auch kurz gesehen, von einer Pandemie der Ungeimpften. Man durfte in Bayern zwischenzeitlich auch nicht mehr alleine auf der Parkbank sitzen, draußen. Würden Sie Markus Söder unterstellen, er habe damals wider besseres Wissen gehandelt?
Nein, das würde ich nicht. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht die Zeit für Besserwisserei. Ich habe damals für eine andere Position gekämpft, bin da als Lockerer verschrien worden. Ich glaube, man muss als Politiker immer ein Gespür haben, wenn man Grundrechte einschränkt. Und muss vor allem denken, sobald es möglich ist, muss man diese Grundrechtseinschränkung wieder zurücknehmen. Das war unsere Position. Aber ich glaube, Markus Söder hat gleichermaßen versucht, alles richtig zu machen. Und heute ist nicht der Zeitpunkt für Besserwisserei.
Aber reden Sie intern auch mit Kolleginnen und Kollegen mal darüber und gehen alle Entscheidungen noch mal durch. Wie hat man sich das vorzustellen jetzt ganz aktuell? Ist das tatsächlich Thema in der Politik aktuell?
Es ist in der Politik Thema. Es gibt die Stellungnahme des Kanzleramtsministers Braun vor einigen Tagen, der gesagt hat, wir haben die Wirkung der Impfung auf das Ansteckungsrisiko überschätzt. Ich finde, es muss auch eine kritische Bilanz in den Medien geben, dass diese RKI-Protokolle jetzt von einer Plattform erklagt wird, von der man sagt, sie sei verschwörungstheoretisch, ich kann das nicht beurteilen, sagt ja auch, dass Qualitätsmedien nicht die Offenlegung der Protokolle eingeklagt haben. Und damals gab es auch medial eine überwiegende Position, wo man nicht kritisch hinterfragt hat, was Politik macht. Also, wir Politiker müssen uns kritisch hinterfragen, die Medien müssen das. Und ich hoffe, dass die Spaltung der Gesellschaft durch solch einen neuen Ansatz, durch eine neue Dialogkultur, die auch Fehler zugesteht, sich in unserem Land wieder beruhigt, denn das geht auf andere Themen ja über. Wir merken es beim Klima, wir merken es beim Krieg jetzt. Mhm. Wir diskutieren viel zu aggressiv, ohne Respekt auch vor anderen Meinungen. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen.
Armin Laschet, vielen Dank.
Bitteschön.
Interessant übrigens, wie auch das Augenöffnende einer Pandemie ganz schnell wieder aus dem Blickfeld verschwunden ist, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie schön es sein kann, sich auf Weniges zu konzentrieren, ohne Terminhetze, und wie selbstverständlich gute Bezahlung sein sollte im Pflege- und Gesundheitssystem. Auch darüber lohnt sich das Nachdenken. So, jetzt aber erstmal weitere Nachrichten an diesem Sonntag in der Übersicht mit dir, Hanna.
Mit einem Gottesdienst am heutigen Palmsonntag hat Papst Franziskus die Karwoche eingeläutet. Dabei gedachte er der Anschlagsopfer nahe Moskau und erinnerte an das Leid der Menschen in der Ukraine und in Gaza. Auf dem Petersplatz kamen zehntausende Menschen zusammen. Bei der Messe verzichtete Franziskus überraschend auf seine geplante Predigt. Ein Grund wurde nicht mitgeteilt. Zum Wintersport. Da war heute Saisonabschluss der Skispringer im slowenischen Planica. Trotz eines nicht so guten Ergebnisses beim letzten Wettbewerb hat der deutsche Andreas Wellinger die Saison als Gesamtdritter beendet. Den Weltcup-Gesamtsieg feierte Stefan Kraft aus Österreich. Er ist damit der beste Skispringer der Saison. Mit einer spektakulären Kür hat sich der US-Amerikaner Ilya Malinin zum Weltmeister gekrönt. Als erster Eiskunstläufer überhaupt zeigte der 19-Jährige bei der WM in Montreal 6 makellose Vierfachsprünge, darunter den schwersten von allen, den vierfachen Axel. Dafür gab es eine Rekordwertung und WM-Gold für das Ausnahmetalent.
Italien erinnert heute, und gerade bei uns lohnt es sich, einen Moment innezuhalten, weil der Grund für das Gedenken in Rom in Deutschland kaum bekannt ist. Es geht um ein Massaker der deutschen Besatzer vor genau 80 Jahren. Hier im Süden der italienischen Hauptstadt, in einem Höhlensystem, das heute Mausoleum ist, Gedenkstätte für 335 italienische Zivilisten und politische Gefangene, die hier getötet wurden. Der Ort steht für die Schrecken der deutschen Besatzung im späten Kriegsjahr 44 in Italien, das bis zur Absetzung des faschistischen Diktators Benito Mussolini noch mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet hatte. Weshalb sich die aktuelle Regierung Italiens auch mit dieser Geschichte schwer tut. Die Partei der Regierungschefin ist aus der postfaschistischen Bewegung hervorgegangen. Unser Korrespondent Andreas Postel zeigt, wie Kriegsverbrechen Wunden schlagen, die Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert bleiben.
Die Trauer und der Schmerz haben die 82-jährige Vittoria Elena ihr Leben lang begleitet. Ihr Vater wurde von den Nazis in den Adiatinischen Höhlen im Alter von nur 24 Jahren erschossen. Da war sie 1,5 Jahre alt. Auch ihre Mutter stirbt früh. Ich bin ohne Mama und ohne Papa aufgewachsen. Deshalb, das heißt schon was. Und jetzt, 80 Jahre später, bin ich darüber alt geworden. An den Ursprung ihrer Albträume kann sie nicht gehen. Massimiliano, dessen Urgroßvater hier ebenfalls ermordet wurde, führt uns tief hinein an den Ort, der für die Grausamkeit der nationalsozialistischen Besatzung in Italien steht. Nichts dürfe vergessen werden. Es ist wichtig, weil wir in einer sehr schwierigen Zeit leben. Wir haben einen Krieg auf europäischem Boden und wir haben eine starke Präsenz von rassistischen, neofaschistischen, rechtsextremen Gruppierungen in ganz Europa.
Molto forte in tutta Europa.
Am 24. März 1944 werden 335 Zivilisten von der SS in die abgelegenen Tuffsteinhöhlen transportiert und erschossen. Als Vergeltung für einen Anschlag auf die deutschen Besatzungstruppen in Rom. 10 Mann für einen getöteten Soldaten. Zum 80. Jahrestag spricht die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Rom von einem monströsen Verbrechen.
Deutschland ist sich seiner Verantwortung, seiner historischen Verantwortung gegenüber Italien, gegenüber Europa bewusst. Es darf keinen Schlussstrich geben.
Kein leichtes Erinnern. Hier mit dabei Giorgia Melonis Schwager und Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, bekannt für seine distanzlose Haltung zum italienischen Faschismus. Anders als Staatspräsident Sergio Mattarella steht die ultrarechte Regierung in der Kritik, den Faschismus zu verharmlosen. Professor Alessandro Portelli, in Italien der Experte für das Massaker in den Adiatinischen Höhlen, kritisiert den Versuch, alle Italiener zu Opfern zu erklären. Das geht bis zu den unglaubwürdigen Äußerungen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die gesagt hat, dass sie nur getötet wurden, weil sie Italiener waren. Das stimmt zum einen nicht, weil nicht alle Italiener waren, sondern auch Juden. Und vor allem nicht, weil die Liste der Opfer von Mitgliedern der italienischen Regierung Mussolinis aktiv mitgestaltet wurde. Man muss verstehen, dass die Verantwortung nicht bei einer Nation oder einer Staatsbürgerschaft liegt, sondern bei einer schrecklichen Ideologie, der faschistischen und der Nazi-Ideologie, in deren Mittelpunkt die Vernichtung der Vielfalt stand. Im römischen Stadtviertel Gabatella, wo auch Giorgia Meloni aufwuchs, erinnert ein Wandbild an seinen ermordeten Urgroßvater. Statt ritualisierter Erinnerung geht es nach 80 Jahren ganz konkret um das Erbe der Opfer, um Demokratie und Menschenrechte.
Und jetzt bei uns einen Blick nach vorn, worauf wir uns einstellen können in der kommenden Woche. Das erfahren Sie jetzt. Hier ist der Heute-Journal-Ausblick von Laura Barnik.
Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und Verdi werden ab Montag der thüringische Ministerpräsident Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise vermitteln. Für die Zeit des Schlichtungsverfahrens ist eine Friedenspflicht vereinbart. Verdi will für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Am Dienstag wird der Deutsche Wetterdienst seine neuen Bodenfeuchtevorhersagen vorstellen. Sie sind vor allem für landwirtschaftliche Planungen und für den Katastrophenschutz wichtig. Außerdem gibt es die abschließende klimatologische Bilanz des vergangenen Jahres. Am Osterwochenende werden in zahlreichen deutschen Städten wieder die alljährlichen Ostermärsche stattfinden. Mit Demonstrationen und Kundgebungen setzen sich die Protestierenden für Frieden in der Welt und gegen Kriege ein.
Und jetzt noch der Ausblick auf das eher durchwachsene Wetter in den kommenden Tagen. Morgen vor allem im Osten einige Schauer, die im Tagesverlauf nachlassen. Sonst schon zu Beginn meist trocken und in der Südhälfte ab dem Mittag oft länger sonnig, 6 bis 14 Grad. Am Dienstag noch freundlich, am Mittwoch zieht von Westen Regen auf, der am Donnerstag auch den Osten erreicht. Danach folgen Schauer und einzelne Gewitter.
Also es klang gestern noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Egal, wir nehmen es, wie es kommt. Ab morgen sind hier Marietta Slomka und Heinz Wolf für Sie da. Im Namen aller, die an dieser Sendung beteiligt waren, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, sagen wir zwei danke fürs Interesse.
Die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0:40 Uhr.
Einen angenehmen Abend. Tschüss.
Tschüss.